Ja, guten Abend. Wir haben viel vor heute Abend, also müssen wir pünktlich beginnen, damit wir dann auch wirklich um 9 Uhr uns dann in das Zoo-Café zur weiteren Diskussion dann begeben können. Also wenn Sie noch Lust haben nach unserer Veranstaltung, können Sie uns dann dort antreffen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie auch im Namen von Herrn Nordmann ganz herzlich zur Ringvorlesung des Instituts für Philosophie willkommen heißen. Das Thema dieser Ringvorlesung ist ja Wissenschaft und Philosophie, und ich will Ihnen zum Einstieg einige Ideen und Überlegungen vorstellen, die für und bei der Planung der Veranstaltung eine Rolle spielten. Und in etwa 10 Minuten werde ich Sie dann der Herzregie von Herrn Nordmann übergeben. Mit dem vielleicht etwas verschlungen klingenden Titel »Naturforschung zur Sprache gebracht, Philosophieren in den Wissenschaften« haben Sie eigentlich schon den Schlüssel zum Konzept der gesamten Veranstaltung in der Hand. Er erschließt sowohl die inhaltlichen wie die formalen Facetten des Zur-Sprache-Bringens der hier vorgestellten Texte und Persönlichkeiten. Ein Versuch, die inhaltlichen Aspekte dieser Ringvorlesung in eine Kurzformel zu bringen, könnte mit dem zweiten Satz des Titels lauten, dass es hier in diesem Wintersemester vornehmlich um das Philosophieren in den Wissenschaften gehen soll und nicht um das Philosophieren über sie. Eine solche Perspektive erfordert eine zugleich größere und geringere Distanz zu den wissenschaftlichen Texten. Eine größere Distanz, weil sie den Texten eine größere Selbstständigkeit, eine gewissermaßen autonome philosophische Aktivität einräumt. Eine geringere Distanz, weil erst aus der Mikroperspektive die behaupteten engen Verflechtungen theoretischen und praktischen Arbeitens zum Vorschein kommen. Als die der gesamten Vorlesung zugrunde liegende Motivstruktur könnte entsprechend die Suche danach ausgemacht werden, wie sich eigentlich philosophische Fragen aus der wissenschaftlichen Praxis heraus entwickeln, gewissermaßen eine Forensik des Theoretisierens durch die Praxis. Das Philosophieren jedenfalls wird damit zu einem unverzichtbaren Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens, etwa dann, wenn mehrere Theorien oder Bilder möglich wären, um ein bestimmtes Phänomen zu beschreiben, aber zwischen ihnen aufgrund der empirischen Befunde, den Tatsachen, nicht entschieden werden kann. Dann müssen andere Kriterien hinzugezogen oder überhaupt erst entwickelt werden, die eine Entscheidung für diese oder jene Theorie plausibel machen, eine Entscheidung, die dann philosophierend herbeigeführt wird. Zum anderen ist dem wissenschaftlichen Arbeiten, der wissenschaftlichen Praxis umgekehrt eine größere Bedeutung bei der Entwicklung philosophischer Konzepte und Theorien in der Wissenschaftsphilosophie einzuräumen. Die Berücksichtigung aktueller Entwicklung von Methoden und Instrumenten, von experimentellen Systemen und Modellorganismen, von Vorstellungen über Erkenntnis- und Wahrnehmungsprozesse, überhaupt die Hervorbringung des wissenschaftlichen Gegenstandes, spielen eine entscheidende Rolle. Wenn gleich in einigen Minuten Alfred Nordmann zu Wort kommt, werden Sie einen Heinrich Hertz als Physiker und Philosophen erleben. In dieser Lesart verfolgte der Physiker Hertz ein philosophisches Projekt, das heißt, er entwickelte philosophische Fragen unmittelbar aus seiner physikalischen Forschungsaktivität. Hertz, so die These, bringt also, wenn er über Physik spricht, immer auch Philosophie zur Sprache. Ganz wörtlich genommen hat das zur Sprache bringen dann auch Konsequenzen für die Form der Ringvorlesung. Die meisten hier thematisierten Wissenschaftler werden zum Teil in Originalton- und Bilddokumenten, vor allem aber in langen Zitaten, zu Gehör gebracht. Wir freuen uns sehr, dass Sie, Frau Millamed und Ihre Kollegen, den hier auf die Bühne der Ringvorlesung gebetenen Wissenschaftlern Ihre Stimme leihen und damit die Texte nicht nur besser hörbar und verständlicher machen, sondern ihnen auch eine größere Autonomie verleihen, auch gegenüber ihren zeitgenössischen Lesern und Interpreten aus der Wissenschaftsphilosophie und Geschichte. Die meisten der zur Sprache gebrachten Forscherinnen und Forscher kommen aus den Naturwissenschaften oder der Mathematik. Stark unterrepräsentiert sind die Sozialwissenschaften, was man mit dem Hinweis darauf erledigen könnte, dass es in dieser Vorlesung schließlich um Naturforschung gehen soll. Dies verfehlt aber den Sachverhalt insofern, als es gerade die sozialwissenschaftlichen Arbeiten sind, die auch beanspruchen, zur exakten Beschreibung der Natur des Menschen beizutragen. Denken Sie an die historische Rassenforschung oder die Entwicklungspsychologie, auch die Bevölkerungsstatistik. Dasselbe gilt für die zeitgenössischen Technowissenschaften. Biogen oder Nanotechnologie werden nur sporadisch zu Wort kommen und die Ingenieurswissenschaften lediglich in einer Sitzung explizit thematisiert. Alle diese Verschiebungen sind weniger Ausdruck einer Planung als vielmehr der vorgefundenen Interessenslage in der in dieser Ringvorlesung vertretenen deutschsprachigen Wissenschafts-, Philosophie und Geschichte. Ich komme auf dieses Aufmerksamkeitsregime später noch einmal zu sprechen. Neben weniger bekannten Persönlichkeiten, wer kennt heute noch den Physiker Johann Wilhelm Ritter oder schon die russische Mathematikerin Sofia Kowalewskaja, werden wir es hier auch mit großen Namen zu tun haben, wie etwa Alexander von Humboldt oder Karl Friedrich von Weizsäcker. Alle diese Namen stehen jeweils für verschiedene Forschungsstile, teilweise sogar für ganze Forschungsprogramme. Darüber hinaus aber auch für unterschiedliche wissenschaftliche Produktionsverhältnisse. Ritter und Humboldt erscheinen uns als individuelle Naturforscher, gesellschaftlich mehr oder weniger erfolgreich agierend. Weizsäcker hingegen arbeitete im Zeitalter der industriellen Forschung, charakterisiert durch die Kooperation vieler Forscher an einem Großprojekt, in Weizsäckers Fall die Arbeit am sogenannten deutschen Uranprojekt. Die Wissenschaftsgeschichte erzählt entsprechend unterschiedliche Geschichten, je nachdem, mit welchen Konzepten und Fragen sie auftritt und auch mit welchen Ansprüchen und Vorstellungen von der eigenen Erzählung. So mag die Forschungsleistung einzelner Wissenschaftler vor dem Hintergrund eines Forscherkollektivs konstruiert werden, zeitgenössische, kognitive und soziopolitische Aspekte berücksichtigen und auf die gesellschaftlichen Folgen der hervorgebrachten Objekte reflektiert werden. Seien es Uranisotope, Siliziumhalbleiter oder Tiermodelle wie die Knockout-Mäuse, die es jüngst mit der diesjährigen Vergabe des Nobelpreises für Medizin auf die Titelseiten von Tageszeitungen und Magazinen schafften. Es gibt aber natürlich auch die Geschichtsschreibung der einzelnen Forscherpersönlichkeit, den geradezu heroisch überhöhten Einzelkämpfer, der seine wissenschaftlichen Erkenntnisse einsamen, genialen Eingebungen verdankt. Wie die Unterschiede in der historischen Rekonstruktion auch die Vorstellung von Wissenschaft sowohl in der Öffentlichkeit wie in den Wissenschaften selbst beeinflussen, mag im einen oder anderen Vortrag thematisiert werden. Ich habe Ihnen nun eine ganze Palette verschiedener Möglichkeiten vorgestellt, wie eine Auseinandersetzung mit den zur Sprache kommenden Personen aussehen könnte. Erstens, indem das Werk eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin über eine klassische wissenschaftsphilosophische Problemstellung erschlossen wird. Zweitens, indem Naturwissenschaftler als eigenständige Philosophen vorgestellt und ihr Natur- und Wissenschaftsbegriff diskutiert wird. Drittens, schließlich durch Fragen nach dem Verhältnis zwischen einzelnem Forscher und Forscherkollektiv, nach der Rolle der Rekonstruktion von Biografien, womit gleichzeitig auch das Verhältnis von Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsphilosophie problematisiert wird. Abschließend will ich Ihnen noch ein viertens hinzufügen, mit dem ich auf den Charakter der Beziehung zwischen Wissenschaft und Philosophie eingehen möchte. Gehen wir noch einmal zurück zum Programmangebot der Ringvorlesung, ihrem Schwerpunkt auf den Naturwissenschaften. Es mag Ihnen aufgefallen sein, dass bei den vorgestellten Naturwissenschaftlern die Physiker dominieren gegenüber Chemikern und Biologen, Psychologen und Geographen. Dies ist eine für die naturwissenschaftliche Forschungslandschaft nicht repräsentative Verschiebung. Schon eher repräsentativ ist sie allerdings für das Regime der Aufmerksamkeit in der Wissenschaftsphilosophie. Auch hier haben wir es mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Kulturen zu tun, die sich natürlich historisch und geografisch unterscheiden, vor allem aber auch in ihren Gegenstandsbereichen. Die disziplinäre Regionalisierung der Wissenschaftsphilosophie ist ein Phänomen, das sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herauskristallisierte. Es bedeutete zunächst vor allem, dass der Fokus der wissenschaftsphilosophischen Aufmerksamkeit nun nicht mehr so gut wie ausschließlich auf die Physik und die Mathematik gerichtet war, sondern sich auch andere Naturwissenschaften, später dann auch den Sozialwissenschaften zuwandte. Die Wissenschaftsphilosophie der Biologie beispielsweise wurde als Disziplin in den 1970er und 80er Jahren allmählich sichtbar durch die Einrichtung von Instituten, wissenschaftlichen Gesellschaften und Zeitschriften. Weiterhin wird die wissenschaftsphilosophische Landschaft dadurch strukturiert, wie die Distanz, die wechselseitige Beeinflussung von Philosophie und Wissenschaft vorgestellt wird. Nicht nur im Sinne einer gegenseitigen soziokulturellen Kontextualisierung, sondern vor allem und auch in der Theoriebildung. In unserer heutigen Wissensgesellschaft jedenfalls, in der wissenschaftliches Wissen sich in alle Lebensbereiche schiebt, scheint es mehr denn je unverzichtbar zu sein, die Wissenschaft auch mit reflexiven Anteilen auszustatten. Im Dialog zwischen Philosophie und Wissenschaft könnte es entsprechend um die Frage gehen, wie die Naturwissenschaften eigentlich zu ihren spekulativen und reflexiven Anteilen stehen, aber durchaus auch um die Frage, wie stark der innerfachliche Diskurs der Philosophie in die jeweilige Fachkultur ihrer Gegenstandsbereiche hineinspielen kann, soll oder gerade nicht darf. Über das wechselvolle Schicksal dieser gleichermaßen reizbaren wie reizvollen Beziehungen in den letzten 200 Jahren werden wir durch die hier vorgestellten Forscherpersönlichkeiten verschiedene Geschichten hören. Denn wie jede Beziehung ist sie charakterisiert durch Zeiten der Begeisterung aneinander, durch Krisen und Entfremdung, durch Streit und Versöhnung. Damit habe ich Ihnen nun einige Fragen, Probleme und Thesen mehr oder weniger spekulativ und normativ angereichert vorgestellt, mit denen in dieser Ringvorlesung jongliert werden mag. Und es werden sicherlich noch mehr dazukommen. Ich wünsche Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Vergnügen mit den zur Sprache bringenden und zu Gehör gebrachten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Vielen Dank.